SWR 2 Forum.
Unser Thema heute: Büffeln mit YouTube. Was bringen Lernvideos? Am Mikrofon begrüßt Sie Norbert Lang. Ob Geometrie, Goethes Faust oder NS-Geschichte, spätestens seit Corona gehören Online-Lernvideos ganz selbstverständlich zum Schulalltag. Und sie sind nicht nur unter Schülern beliebt, auch Lehrer integrieren sie immer öfter in den Unterricht. Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Unterrichtsstoff wird kurz und prägnant zusammengefasst und was man nicht versteht, kann man einfach nochmal ansehen. Kein Wunder, dass manche YouTube-Lehrer mit ihren Videos Millionen erreichen. Ihr Erfolg inspiriert nicht zuletzt auch Lehrer und Schüler, selbst die Kamera in die Hand zu nehmen und eigene Webvideos zu drehen. Warum sind Lernvideos so erfolgreich? Sind sie mehr als eine Ergänzung zum Unterricht? Wie viel Einfluss darf YouTube auf die Schule haben? Und wer kontrolliert eigentlich die Inhalte? Darüber sprechen wir heute im SWR2-Forum. Zu Gast ist Julia Knopf, Professorin für Fachdidaktik Deutsch an der Universität des Saarlandes, der Schulpädagoge Prof. Dr. Klaus Zierer von der Universität Augsburg sowie der Journalist, Moderator und Webvideoproduzent Mirko Drotschmann. Herr Drotschmann, Sie sind einer der bekanntesten Lernvideomacher in Deutschland. Ihre Geschichtsvideos zu Themen wie Dorfleben im Mittelalter oder industrielle Revolution wurden 500.000 Mal geklickt. Vielleicht haben Sie ein Rezept. Wie macht man ein gutes Lernvideo? Was muss man beachten? Was muss man mitbringen?
Was man vor allem braucht, würde ich sagen, ist eine Leidenschaft für den Bereich, über den man spricht. Und natürlich auch ein gewisses Wissen, das ist nie falsch und sollte vorhanden sein. Naja, und dann kommt die Kür sozusagen. Das war eben die Pflicht. Die Kür wäre, dass man eine gute Dramaturgie hat, dass man sich auf seine Zielgruppe einstellt, die Lebenswelt der Zielgruppe kennt und die Inhalte so aufbereitet, dass sie gerne geschaut werden auf der einen Seite, dass sie auf der anderen Seite aber nicht einfach nur Entertainment sind, sondern auch Wissen vermitteln und die Menschen, die sich das anschauen, dazu befähigen, sich dieses Wissen auch anzueignen und selber darüber nachzudenken. Und wenn man das alles in einen Topf wirft, umrührt und dann probiert, dann sollte am Schluss ein gutes Erklärvideo bei rauskommen.
Sie sind ja kein Lehrer eigentlich, Sie sind Journalist und haben Geschichte studiert. Was reizt Sie so an diesem Format Lernvideo?
Ja, genau. Ich bin kein Lehrer und das ist mir auch ganz wichtig. Ich werde öfter gefragt, ja, was machst du denn besser als ein Lehrer? Und dann sage ich immer, ich bin kein Lehrer und ich maße mir auch überhaupt nicht an, ein Pädagoge zu sein. Mir fehlt da die entsprechende Ausbildung, sondern ich versuche das, was ich als Journalist mache, nämlich Dinge zu erklären, sodass man sie im besten Fall versteht, auch bei YouTube zu machen. Und mich reizt an dem Format Erklärvideo ganz besonders, dass man zum einen eine vergleichsweise junge Zielgruppe hat und dass man auf der anderen Seite direkte Rückmeldung bekommt auf das, was man da macht. Dass die Leute kommentieren, dass sie damit auch den Inhalt mit beeinflussen können, dass sie sich Themen wünschen können, dass sie Rückfragen stellen können und dass man, muss man auch sagen, permanent evaluiert wird. Das tut manchmal weh, aber es hilft auch sehr, die Inhalte zu optimieren.
Julia Knopf, Sie forschen an der Universität des Saarlandes zu Themen wie digitale Bildung. Insbesondere geht es um Deutschunterricht an Grundschulen. Und Sie entwickeln auch selbst digitale Lernmaterialien mit einer Firma, die Sie selbst mitbegründet haben. Liegt es allein an Corona, dass Lernvideos gerade so beliebt sind?
Corona hat sicherlich sowas wie eine Beschleunigung bei der Rezeption von gerade solchen Angeboten wie Videos mit sich gebracht, ganz klar. Für mich sind es nicht nur die Videos, aber auch, es gibt ja sehr, sehr viele Formate. Es ist vor allem die Formatvielfalt, die wir, und da stimme ich absolut zu, denjenigen, die es nutzen, auf direktem Weg nahebringen müssen. Weil ich glaube schon, dass wir gerade in der Corona-Zeit jetzt gemerkt haben, wie weit weg eigentlich unsere Zielgruppe ist, also nicht nur die Schüler, sondern vor allem auch die Lehrkräfte. Und zwar ist es ja so, oder wir beobachten, dass man im Privaten ja ganz anders mit Social Media oder generell mit Medienformaten, mit Angeboten umgeht, als in der Schule, als im Schulkontext. Und ich finde jede Aktivität sinnvoll, die dazu führt, dass wir diese Lücke zwischen privater Mediennutzung und schulischer Mediennutzung versuchen zu schließen. Und was Sie sehr schön gerade gesagt haben, ist, da darf man auch Fehler machen. Und dieser Umgang mit Fehlern oder der Umgang damit, wenn vielleicht mal was nicht funktioniert oder wenn man auf eine technologische Neuerung aufgesprungen ist, die sich vielleicht später als nicht ganz so sinnvoll erwiesen hat, dann ist es wichtig, das auch zuzugeben und zu verbessern oder zu verändern. Und diese Kultur muss noch viel stärker in die Schule reingetragen werden. Also ich sag mal, das YouTube-Denken, aber nicht nur YouTube-Denken, auch TikTok-Denken und generell das Social-Media-Denken, das ist etwas, was dem schulischen Bereich, glaube ich, ganz gut tut.
Klaus Zierer, Sie sind Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg und vertreten das Credo Pädagogik vor Technik. Lernvideos bieten ja viele Vorteile. Schüler und Schülerinnen können sich bei Problemen unkompliziert Hilfe holen und so oft auf Play drücken, bis der Stoff verstanden ist. Machen Lernvideos unser Bildungssystem besser?
Wenn sie qualitativ hochwertig sind und an der richtigen Stelle eingesetzt werden, sind sie mit Sicherheit eine gute Ergänzung, um die schulische Lernenden zeitgemäßer, agiler, moderner auch zu gestalten. Und insofern, glaube ich, ist der springende Punkt immer die Qualität der Videos und dann vor allem auch die Einbindung der Videos in den Unterricht, der ja dadurch nicht ersetzt wird, sondern es ist ja im Kern eine Erweiterung, eine Ergänzung, wovon dann Lehrpersonen im Unterricht auch profitieren können. Und wenn das in einem abgewogenen, sinnvollen pädagogischen Maß passiert, dann sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass Lernvideos an einem richtigen didaktischen Ort einen Nutzen für die Lernenden mit sich bringen.
Julia Knopf hat eben gesagt, mehr YouTube in die Schule tragen. Würden Sie da mitgehen?
Ich würde so pauschal vielleicht nicht sagen. Also die Lücke ist auf alle Fälle da zwischen dem außerschulischen Umgang mit sozialen Medien und dem schulischen Umgang mit sozialen Medien. Wenn man dann fordert, die Lücke zu schließen, in welche Richtung, könnte man durchaus diskutieren. Ich glaube nämlich in der Tat, dass viele Jugendliche, auch Erwachsene, manchmal diese sozialen Medien sehr unreflektiert verwenden, dadurch auch durchaus Probleme entstehen können. Und insofern muss man auch jenseits der Effektivität des Lernens nachdenken und fragen, welchen medienerzieherischen Auftrag haben wir an der Stelle? Wie können wir also diese Digitalisierung, die digitalen Medien nutzen, damit sie immer zum Wohle der Menschen letztendlich eingesetzt werden? Und das ist definitiv eine große gesellschaftliche Herausforderung, weil, da stimme ich auf alle Fälle zu, ja auch viel Fehler passieren und wir uns da ein Stück weit herantasten müssen, aber eben mit einem ganz klaren pädagogischen Perspektive, vor allem auf die Lernenden.
Genau, aber trotzdem erleben wir ja gerade, dass die Lernvideos einfach so einen Zulauf haben. Herr Drotschmann, was denken Sie, woran liegt es, dass die gerade so erfolgreich sind oder jetzt in den letzten Jahren eben so erfolgreich geworden sind? Natürlich auch durch Corona und sicher natürlich auch durch YouTube und Co. Aber ja, was steckt da dahinter?
Ich würde sagen, es hängt vor allen Dingen mit der Popularität der Plattform YouTube zusammen. Wenn man sich zum Beispiel die aktuelle Gym-Studie anschaut und sich anguckt, was sind denn die liebsten Internetangebote der Jugendlichen, die da befragt wurden, dann ist YouTube auf Platz 1 mit weitem Abstand. Und das zeigen auch alle anderen Studien. Und wenn es um Informationen geht, dann zeigt die Gym-Studie, da schauen die Leute zuerst bei Google, aber an zweiter Stelle kommt dann auch wieder direkt YouTube. Das heißt also, wenn Schülerinnen und Schüler Informationen suchen bei der Recherche oder wenn sie zu Hause nicht weiterkommen mit dem Unterrichtsstoff, dann landen sie früher oder später bei YouTube und finden dort dann auch entsprechende Angebote. Und mit der Nachfrage ist natürlich dann auch, zum Glück finde ich, das Angebot gestiegen und damit auch die Qualität des Angebots. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum Erklärvideos, warum Lernvideos so populär geworden sind. Und der zweite Grund hängt sicherlich auch damit zusammen, dass es eine ganz bequeme Form des Aneignens von Wissen ist. Man kann entspannt zu Hause oder irgendwo anders sitzen mit seinem Smartphone und kann sogar in der Badewanne sozusagen noch Dinge dazulernen und sich darüber informieren. Und dann kommt vielleicht noch der dritte Punkt dazu, dass auch Lehrerinnen und Lehrer zunehmend erkannt haben, dass es attraktiv ist, weil es aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kommt und sie das dann entsprechend mit Wohlwollen integrieren können in den Unterricht. Bei uns war es früher der alte Fernseher, der auf so einem Rollwagen ins Klassenzimmer geschoben wurde. Heute ist es dann einfach das 15-minütige YouTube-Video, das gezeigt wird. Der Effekt ist der gleiche. Man freut sich auf Abwechslung.
Herr Zierer, was unterscheidet denn dann einfach so ein YouTube-Video von diesen guten alten, wir waren gerade dabei beim Fernsehen, vom guten alten Fernseher und dem Schulfernsehen, das es ja auch mal gab, das waren ja eigentlich auch Videos über Schulthemen. Was ist da der Unterschied zu heute?
Also wenn wir auf die Qualität mal blicken, dann dürfte kein Unterschied sein, weil sich das Lernen heute im Kern nicht verändert hat. Sie brauchen mehr Zielklarheit, sie brauchen Herausforderungen ersetzen, die Sache muss richtig erklärt sein. Es muss motivierend dargestellt sein, der Link zur Lebenswelt der Lernenden muss vorhanden sein. Also es gibt eine Reihe von Qualitätskriterien, im Sinne von Herrn Drotschmann schon genannt worden, die für eine Videoproduktion zu beachten sind. Und das ist damals wie heute im Kern ja nicht unterschiedlich. Weswegen ich auch manchmal gern sage, so eine Produktion ist für mich eine Königsklasse der Didaktik, weil ich mir wirklich viele Fragen stellen muss. Ich habe nicht viel Zeit, ich habe keine direkte Reaktion. Also ich muss gut überlegen, wie ich das eintüteln kann. Der Kernunterschied, weil Sie danach fragen, ist ja vielmehr eher in den Möglichkeiten, die das Digitale mit sich bringt, dass ich Raum und Zeit besser überbrücken kann als früher mit dem Schulfernsehen oder mit dem Fernseher, den ich in das Klassenzimmer schiebe. Ich kann heute auf ein YouTube-Video überall zugreifen. Ich brauche keine Steckdosen. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Smartphone. Und dann kann ich das am Berg, in der Hütte, in der Badewanne, wo auch immer letztendlich mich damit auseinandersetzen. Also ein Vielfaches an Flexibilität. verbunden natürlich mit weiteren didaktischen Möglichkeiten, die ich heute per Computer in ein Video bringen kann, durch grafische Darstellungen, vielleicht sogar auch, dass das Video anhält und ich muss Frage beantworten, um weiterzukommen. Also ich habe hier Möglichkeiten, die mehr sind, die ich aber immer pädagogisch sinnvoll nutzen können muss. Ich glaube, YouTube hat heute mehr Videos drinnen als jemals zuvor und genau an der Stelle die Möglichkeit nutzen, sieht man aber heute auch bei vielen Videos, dass die Qualität damit nicht automatisch steigt, sondern manchmal muss man die guten Videos auch finden und das ist für manche Lernende durchaus danach herausfordernd.
Und Herr Zierer, was sagen Sie, kann man mit solchen Videos tatsächlich möglicherweise manchmal auch besser lernen? Gibt es da Studien dazu?
Ja, es gibt Studien zu Lernvideos, die durchaus einen hohen Effekt erreichen können, wenn eben die Qualität sichergestellt ist und wenn vor allem die Einbindung in den Unterricht an der richtigen Stelle funktioniert. Und da wissen wir aus der Forschung, dass der didaktische Ort, also die Frage, wann, zu welchem Zeitpunkt des Lernens ich diese Videos einsetze, ganz entscheidend ist. Und eine Schlussfolgerung aus den Studien ist beispielsweise, dass sich solche Videos vor allem im Bereich der Reproduktion und Reorganisation besonders hilfreich erweisen. Es wird vielleicht etwas noch mehr in einer anderen Sprache erklärt, sie aber nicht mehr so wirksam sind, wenn es zum Beispiel im Bereich des Problemlösens und des Transfers geht. Liegt auch auf der Hand, der Video versucht, der Information von einer Richtung in die andere zu geben. Und wenn ich mich dann aber mit einem Problem auseinandersetze, dann muss ich ja die Inhalte bereits in meinem Kopf haben. Ich muss mich mit anderen austauschen. Wir müssen gemeinsam an ein Problem herangehen. Und insofern gibt es sicherlich viele Aspekte, wo so etwas sehr hilfreich sein kann. Aber entscheidend ist hier die Professionalität der Lehrperson, zu wissen, wann, für welche Lernenden, zu welchem Zweck ich dieses Video im Lernprozess integriere.
Ja, das wäre gleich die Frage, Frau Knopf. Wie integriert man denn diese Videos am schlausten in die Schule, in den Schulalltag? Es gibt ja zum Beispiel das Konzept Flipped Classroom. Dahinter steckt die Idee, dass man eigentlich das Verhältnis von Unterricht und Zuhause-Lernen oder Unterricht und Hausaufgaben eben umdreht. In der Schule wird eben nicht mehr der Inhalt vermittelt, sondern das passiert zu Hause dann eben auch mit Lernvideos. Und in der Schule wird dann geübt möglicherweise oder es gibt ein bisschen mehr Gespräche darüber, über das, was man dann zu Hause erarbeitet hat. Wie bewerten Sie das? Ist das so eine der besten Formen, wie man mit Lernvideos im Unterricht umgeht?
Ja, also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte es ja gerade schon ansatzweise skizziert. Also ja, genau. Nehmen wir mal an, ich entscheide mich für ein Lernvideo, egal welches jetzt. Ich nehme jetzt mal den Satz des Pythagoras beispielsweise. Da habe ich gesehen, da haben wir bei den bekanntesten knapp 1 Million Aufrufe auf YouTube ein Video. Dann muss ich mir zunächst überlegen, in welcher Phase des Unterrichts setze ich dieses Video ein. In meinem Einstieg, in einer Erarbeitungsphase, als Reflexionsangebot. Also in welcher Phase des Unterrichts kommt es zum Einsatz? Und dann ist die nächste Frage, welche Anschlussaufgaben verbinde ich dann damit? Ja, lasse ich das Video bewerten? Lasse ich wichtige Inhalte rausschreiben und diskutieren? Lasse ich das Video vielleicht verbessern und neu drehen? Also es gibt Arbeitsaufträge, die immer damit verbunden werden müssen. Also ich darf nie sagen, und das ist ein ganz häufiges Missverständnis, das schaust dir an und das war's dann. Ja, und dann machst du deine Hausaufgaben und dann ist alles gut. Also ein Lernvideo wird die Lehrkraft nie ersetzen. Also wir wissen auch aus Studien, dass gerade das Feedback den Schülern wichtig ist. Das hat jetzt gerade im Zuge der Corona-Pandemie, wurde das nochmal ganz deutlich, unter anderem von der Wunderfrohn-Stiftung oder der GEW, dass es hieß, das Feedback der Lehrkraft zu den Leistungen der Schülerinnen und Schüler ist zentral. Na, und das kann nicht ersetzt werden. Also das muss ich dann versuchen zu kompensieren. Ich kann aber auch einmal ein qualitativ schlechtes Video nehmen und sagen, wie mache ich es denn besser? Wie erkläre ich denn jetzt den Satz des Pythagoras besser? Ganz oft finden wir Lernvideos auf YouTube, die nichts anderes machen, als einen ganz traditionellen Frontalunterricht abzufilmen. Da ist didaktisch gesehen ein absoluter Rückschritt im Vergleich zu dem, was wir da schon erreicht haben. Und da kann ich dann mit den Schülern darüber mich unterhalten, wie mache ich es denn jetzt besser? Und zwar so, dass du es verstehst. Na, da kommen dann vielleicht Schüler auf die Idee, das à la TikTok zu gestalten, ne? mit Musik unterlegt oder was auch immer. Also, dass man vielleicht so sein eigenes Klassen-YouTube entwickelt. Also, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Einen Punkt möchte ich noch ansprechen. Es gibt mittlerweile auch Formate wie interaktive Videos, mit denen wir sehr gerne arbeiten, die an bestimmten Stellen unterbrechen und dann diejenigen, die das Video gucken, auffordern, eine Aufgabe zu bearbeiten. Und erst wenn die Aufgabe richtig bearbeitet ist, dann geht das Video weiter. Ja, also wir haben mittlerweile auch sehr viele Adaptionen von den normalen Lernvideos, die möglich sind und die mitunter auch gerade diesen wichtigen Transfer oder Reflexion mit einbetten. Und vielleicht noch einen Punkt ergänzend zu dem, was vorhin gesagt wurde. Warum sind die Videos so beliebt. Die Zugänglichkeit ist richtig, die Niedrigschwelligkeit ist auch richtig. Aber es kommt noch ein Punkt dazu, die Personalisierung. Ich bekomme die Videos vorgeschlagen, die zu mir und meinen Interessen passen. Und das haben Plattformen wie TikTok professionalisiert. Das heißt, die machen es mir als Nutzer durch die KI-basierte Personalisierung ganz, ganz leicht, nur das vorgeschlagen zu bekommen, was ich in diesem Moment sehen möchte. Und den Punkt muss man unbedingt mit aufgreifen, weil dadurch ist einfach gewährleistet, dass diese langen, langen Suchprozesse, die wir früher hatten, ja, dass die mitunter, man mag es jetzt kritisch sehen oder wie auch immer beurteilen, aber dass diese langen Suchprozesse drastisch reduziert worden sind.
Wenn ich da ergänzen darf.
Herr Zierer, gerne, ja.
Ich finde, Frau Knopf hat es angesprochen, man kann das kritisch sehen und ich finde, sowas müsste man dann schon auch mit den Lernenden thematisieren, dass diese Vorschläge durchaus nicht bei jedem die gleichen sind, sondern damit zusammenhängen, was ich bereits angeschaut habe. Gerade für gesellschaftspolitische Fragestellungen, wo sich ja auch Kinder und Jugendliche durchaus YouTube-Videos anschaut von bestimmten Personen, kann die Gefahr ja nicht von der Hand zu weisen sein, dass man in eine Filterblase letztendlich reintappt. Und das finde ich in einem Demokratisierungsprozess durchaus bedenkenswert. Insofern würde ich diese Kritik auch in den Unterricht bringen. Das muss man thematisieren. Wie laufen diese Mechanismen eigentlich ab, um das Angebot auch besser verstehen zu können und vielleicht auch besser einordnen zu können. Diese Perspektive, gerade im Hinblick auf Medienbildung, Medienmündigkeit, wie man sie nennen möchte, die scheint mir schon auch wichtig zu sein.
Ja, also dieses Thema Medienbildung ist ja sicher ein sehr wichtiges. Ich habe das mal im Vorfeld der Sendung nochmal ausprobiert. Jetzt, wenn man jetzt zu diesem Thema kommt, ja, schwierige Inhalte, beispielsweise auf YouTube. Ich habe das mal bei Videos von Ihnen, Herr Trotschmann, probiert. Da kommt man leider tatsächlich innerhalb von 2 Klicks auf Inhalte, in denen beispielsweise der Klimawandel ja auch geleugnet wird. Was ganz klarerweise, das muss man natürlich dazu sagen, es liegt ja nicht an Ihnen und Ihren Videos, sondern es liegt natürlich am Algorithmus von YouTube. Aber dadurch ist die Gefahr ja auch nicht weg. Also wie gehen Sie, Herr Trotschmann, damit um, mit diesem Problem, dass man dann eben doch auf einer Plattform ist, in der auch wirklich sehr schwierige Inhalte gleichzeitig da vorhanden sind?
Wie Sie schon sagen, man hat keinerlei Einfluss auf das, was da vorgeschlagen wird neben den Videos. Man kann mit entsprechender Verschlagwortung vielleicht ein bisschen was machen. Man kann die eigenen Videos in Playlisten setzen, sodass erstmal automatisch das nächste Video, das gespielt wird, ein eigenes ist, aber die Vorschläge kann man nicht beeinflussen. Insofern ist es schwierig, aber man muss auch sagen, dass YouTube da in den vergangenen 1 bis 2 Jahren einiges gemacht hat. Das war tatsächlich so bis ins Jahr 2019, Anfang 2020, mit Beginn der Corona-Pandemie noch deutlich schlechter. Da sind Verschwörungserzählungen noch und nöcher aufgetaucht und irgendwann hat YouTube den Spieß umgedreht und gesagt, wir empfehlen jetzt vor allem Sachen von verlässlichen Kanälen und hat dann selbst definiert, was verlässliche Kanäle sind und das waren dann die Kanäle von großen Verlagen, von Medienhäusern und das wiederum hat den kleinen YouTubern, die vielleicht auch Qualitätsinhalte produziert haben, stark geschadet. Insofern ist auch immer die Frage, wie man da herangeht. Mein Weg ist der, dass ich die Leute immer wieder aufkläre und ihnen versuche, Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie selber identifizieren können, ob ein Inhalt verlässlich ist oder nicht. Aber ich bin auch der Meinung, wie es auch gerade schon angesprochen wurde, dass das Teil des Unterrichts sein sollte, eine Medienbildung. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wir brauchen einfach Medien oder Medienpädagogik, in dem genau sowas unterrichtet wird, wie kann man Inhalte verifizieren, wie geht man mit seinen Daten im Netz um und wie kann man schauen, ob das, was in einem Video erzählt wird, stimmt oder nicht. Und ich würde nicht sagen, dass man das in andere Fächer integrieren kann, denn dafür ist einfach schlicht und einfach die Zeit nicht da in diesen Fächern. Das spiegeln Lehrer immer wieder.
Da muss ich widersprechen. Ja. Wir müssen es auch in den Fächern machen. Und zwar muss es ganz selbstverständlich auch in die Reflexion über solche Videos mit einfließen. Wenn ich ein Video einsetze, dann setze ich das in einem bestimmten Fach ein. Ich muss es immer an einem konkreten Beispiel machen. Und dann muss ich da auch gucken, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, wie kann ich das, was ich einsetze, kompetenzbasiert bewerten. Ja, also was ist in dem Fall ein gutes Video? Nicht alles kann ich aus dem Fach inhaltlich rauslösen und kann sagen, ich packe es in einfach Medienbildung. In ein Fach Medienbildung passt rein sowas wie Datenschutz, genereller Umgang im Netz, dann was ist Personalisierung, was ist überhaupt KI, müssen wir Angst haben, dass also all diese Dinge, ja, auch Informatikunterricht, meinetwegen alles gut. Aber wir müssen aufpassen, dass wir die Stunden in den Fächern nicht davon trennen, sondern dass wir auch in den Fächern ein solches Bewusstsein immer schärfen, weil wenn die Schülerinnen und Schüler etwas suchen, dann suchen sie es immer fachspezifisch und die Bewertung eines Videos im Fach Mathematik ist anders als im Fach Deutsch, als im Fach Geschichte etc. Also wir brauchen beides. Meinetwegen Fach Medienbildung, okay, aber es muss auch ein Bewusstsein in den Fächern dafür geschaffen werden.
Ja, absolut. Also das würde ich vollkommen unterstützen. Ich habe nur Sorge, dass wenn man eben dieses Fach Medienbildung nicht schafft, dass es dann in den einzelnen Fächern untergeht. Und das melden mir die Schülerinnen und Schüler auch immer wieder. Die sagen, naja, wir fragen unseren Lehrer, können wir das machen? Dann sagt er, nee, wir haben jetzt keine Zeit dafür, wir müssen andere Dinge machen.
Ja, da müssen wir der Ursache noch genauer auf den Grund gehen. Und zwar ist das wieder, ich weiß, das sind so Diskussionen, da gebe ich dem Herrn Zierer recht, wir scheuen uns ein bisschen vor der Komplexität. Wenn eine Lehrkraft sagt, dafür haben wir jetzt keine Zeit, ein Video einzusetzen, dann weiß die Lehrkraft nicht um das Potenzial eines Videos. Und das liegt wiederum daran, dass die Lehrkräfte nicht wissen, wie man es einsetzt und nicht weitergebildet worden sind. Also das heißt, die Weiterbildung der Lehrkräfte ist eigentlich das allererste, wo wir anfangen müssen. Also nicht nur Ausstattung an die Schulen schicken, nicht nur jemanden, der sich um die Ausstattung kümmert, sondern vor allem in die Weiterbildung investieren. Denn wenn die Lehrkräfte nicht wissen, was mache ich mit einem Video, was mache ich überhaupt mit einem Tablet in meinem Fach, ja, dann wird immer wieder die Ausrede kommen, oh ja, habe ich jetzt keine Zeit dafür, kommt, lass uns jetzt mal ordentlichen Unterricht machen. Und da muss man ganz, ganz genau hinschauen. Und ich verstehe das, wenn ich nicht weiß, welches Potenzial hinter etwas steckt, dann setze ich es natürlich nicht ein und drücke auf den Kopierer und kopiere das Arbeitsblatt wieder. Ist doch logisch.
Herr Zierer, können die Lehrkräfte die Schüler derzeit gut auf diese Medienwelt, vor allem auf YouTube, vorbereiten?
Also ich bin da ganz bei Frau Knopf, dass wir die Professionalisierung hier voranbringen müssen. Aus der Forschung wissen wir, dass es gar nicht mehr vom Alter abhängt, ob Lehrpersonen dazu in der Lage sind oder nicht. Es gibt junge Lehrpersonen, die Technik negieren. Es gibt alte Lehrpersonen, die sehr euphorisch, sehr kreativ damit umgehen. Also es ist keine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage der Professionalisierung. Und wenn man sich die Lehrerbildung in den letzten Jahren anschaut, dann würde ich generell sagen, dass Lehrerbildung ein Problem hat, weil wir eigentlich aus meiner Sicht nicht die richtigen Fragen versuchen, in der Lehrerbildung zu stellen und dazu beantworten. Darum hat mir zum Beispiel, was Herr Trotschmann am Anfang auf die Frage geantwortet hat, was aus seiner Sicht das Entscheidende ist, mit der Leidenschaft geantwortet. Und das ist es auch für die Lehrperson. Wenn ich hier nicht die Leidenschaft für die Lernenden, für die Sache, für die Schule mitbringe, dann bin ich ja Verwalter von Schule, aber ich werde nie die Möglichkeiten ausschöpfen, wo ich mich reindenken muss, was ich hinterfragen muss. Und damit ist das eigentlich im Zentrum einer Lehrerbildung und einer Professionalisierung zu sehen. Ich finde das übrigens ganz spannend. Ich habe das in Fortbildungen immer gemacht, den Lehrerkollegen, wenn es um Thema Digitalisierung gegangen ist, dass ich das Kollegium abstimmen habe lassen, wer sieht sich als Apokalyptiker und wer sieht sich als Euphoriker. Dann habe ich die Lehrpersonen auf der Linie hinstellen lassen. Und sie haben in jedem Kollegium die ganze Bandbreite drin. Und das zeigt zunächst mal an die Haltung zu dem Thema. Und da muss ich ansetzen. Ich muss den Lehrpersonen natürlich Möglichkeiten und Grenzen aufzeigen. Ich muss sie zum Nachdenken, zum Reflektieren bringen, weil das der erste Schritt zur Professionalisierung ist, der dann über Teamarbeit, über Fehlerkultur dazu führt, dass ich die Möglichkeiten der digitalen Medien so in den Unterricht integriere, dass es dem Lernenden zugutekommt. Insofern ist das eine Aufgabe, die ansteht, wo wir vielleicht schon weiter sein hätten müssen, aber die man halt jetzt systematisch auch mehr angehen muss.
Herr Zierer, darf ich nochmal anders fragen? Reden wir in der öffentlichen Debatte gerade viel zu viel über die Digitalisierung der Bildung und weniger über das, was Sie jetzt gesagt haben, die Leidenschaft der Lehrer oder die, naja, genau, die Herzensaufgabe der Lehrer und das, was eigentlich das Lehrersein ausmacht?
Wir diskutieren in der Öffentlichkeit immer viel über Schule und über bestimmte Strukturmerkmale von Schule. Also wie die Frage, wie viel Geld geht jetzt in die Schulen rein? Bekommt jeder Lernende ein Tablet? In welcher Jahrgangsstufe bekommt er dieses Tablet? Und vergessen dabei aber häufig die entscheidende Diskussion für all das. Ich möchte nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber zum Leben erweckt werden die Strukturen erst immer durch eine hohe Unterrichtsqualität. Und dafür ist die Professionalisierung der Lehrperson das A und O. Also zurück zum Kern immer muss der zweite Schritt mindestens sein. Also wir bleiben häufig an der Oberfläche hängen und vergessen den entscheidenden Impuls, die Lehrpersonen, die Menschen vor Ort mitzubringen, dass die Interaktion zwischen diesen Menschen dann optimiert und professionalisiert wird. Und diese Debatte müssen wir aus meiner Sicht viel stärker führen, bis hin zu dem Punkt, dass wir auch über Bildung mal sprechen müssen. Das scheint so selbstverständlich zu sein, ist es aber gar nicht. Kann man übrigens an einem Punkt deutlich machen, wir haben auch diskutiert über bestimmte Fächer, Medienbildung, Informatik und so weiter und so fort. Für mich sind die wichtigsten Fächer, ich sage dies immer wieder und ganz bewusst, Kunst, Musik und Sport, das sind für mich die wichtigsten aller Fächer. Und da würde ich mir wünschen, dass die noch stärker in den Lehrplan kommen.
Ja, ich glaube, wir müssen dann aber auch so ehrlich sein und ansprechen, dass die Weiterbildung der Lehrkräfte, so wie sie im Moment in Deutschland organisiert ist, eigentlich nicht weitergehen kann. Wir haben in den Bundesländern sehr unterschiedliche Regelungen. Die Weiterbildung ist zum Teil freiwillig und zum Teil gibt es pro Jahr eine gewisse Anzahl an Tagen, die die Lehrkräfte zu Weiterbildungen gehen können. Das sind halbtägige bis ganztägige Veranstaltungen. Jetzt muss man sich aber vorstellen, die haben ja verschiedene Fächer, die Lehrer, die haben verschiedene Jahrgangsstufen und dann gehen die, wenn überhaupt, mal zu einer Weiterbildung. Da können sie den Bedarf gar nicht abdecken und alle Inhalte abdecken, die notwendig wären, um sich wirklich fundiert weiterzubilden. Plus es kommt dazu, dass wenn ich Weiterbildungen organisiere für Lehrkräfte, die Hälfte oft gar nicht kommt, weil sie anderweitig von der Schule eingebunden werden. Vertretungspläne sind so überlastet, dass die Lehrer vertreten müssen. Dann sind wieder Ausflüge, dann muss wieder Abitur korrigiert werden. Also es gibt immer etwas anderes. Der Wert der Weiterbildung ist viel zu gering. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass auch die Weiterbildung, so wie sie bisher zeitlich und örtlich organisiert ist, überholt ist. Die Lehrer fahren im Moment in eine gewisse Zentrale, ob das jetzt Dillingen in Bayern ist oder irgendwo anders hin oder in Thüringen, Jena. Und dann fahren die dahin und dann sind die einen halben Tag oder einen Tag weg. Aber vielleicht muss ich auch viel stärker über eine Weiterbildung on demand nachdenken. Also ich mache Angebote auf einer Plattform für jeden in Deutschland zugänglich. Und ich kann mir die Weiterbildung nehmen, die ich gerade brauche. Und da muss ich vielleicht auch mal eine viertelstündige oder halbstündige Weiterbildung reinbringen. So, und dann gibt es auch Weiterbildungen zum Thema, wie erstelle ich ein gutes Lernvideo, wie erkenne ich ein gutes Lernvideo, wie lasse ich Schülern eins erstellen und so weiter und so fort. Also dass ich quasi, und das habe ich vorhin gemeint, mit private Nutzung, das, was ich privat ganz selbstverständlich mache, ich gehe auf die Plattform, wo mir das Angebot am meisten zusagt. Ob es jetzt ein Streamingdienst ist oder ob eine Verkaufsplattform, das müsste ich viel stärker auch dann auf den schulischen Bereich übertragen. Wir haben vor genau einem Jahr, wir feiern heute einjährigen Geburtstag, haben wir uns überlegt, wie schaffen wir es, diese Lücke zu schließen. Und wir haben mit meinem Team, ich leite im Saarland auch das Forschungsinstitut Bildung Digital, die Plattform School2Go ins Leben gerufen. Und auf School2Go finden Sie kuratierte Materialien, von Wissenschaftlern geprüfte Materialien zu allen Fächern und Jahrgangsstufen. Wir entwickeln selbst. Wir kuratieren aber auch aus dem Netz. Und Herr Drotschmann, ich habe gerade parallel kurz anfragen lassen, ob wir auch Sachen von Ihnen drauf haben. Ja, haben wir, nämlich gerade zum Thema ein eigenes Lernvideo erstellen. Das ist dabei oder auch die goldenen Jahre sind vorbei, der große Crash. Das haben wir integriert auf dieser Plattform. Und die Lehrkräfte oder Eltern können hier nur zwei Sachen eingeben. Für welche Jahrgangsstufe suchst du und für welches Fach? Und für welches Thema können Sie noch spezifizieren, wenn Sie wollen? Und Sie kriegen sofort im Pinterest-Stil das entsprechende Angebot. Die Plattform läuft super. Sie ist unkompliziert, sie ist pragmatisch. Wir gehen damit neue Wege und versuchen, diese Lücke zwischen ich bin unsicher, was es auf öffentlichen Plattformen gibt und soll ich nicht doch wieder das Schulbuch nehmen und gleichzeitig aber auch in meinen privaten Nutzungsgewohnheiten, da diese Lücke ein bisschen zu schließen.
Ich fand es jetzt schön, Sie haben gerade gesagt, Weiterbildung on demand bräuchte man eben also ein bisschen flexiblere Form von Weiterbildung für Lehrer. Man könnte ja auch sagen, dass die Videos von Herrn Drotschmann auch eine Form von Weiterbildung ja auch für Lehrer sein können, nämlich eine Art von Inspiration. Und da passt vielleicht auch dazu, was Sie, Herr Drotschmann, selbst in Ihren Videos über sich selbst sagen, nämlich Sie seien garantiert mehr auf den Punkt als jede Dokumentation im Fernsehen. Ich zitiere Sie, ne? Und verständlicher als das, was eure Lehrer euch so erzählen. Das klingt ja nach einem Wettbewerb, oder?
Ja, dieses unsägliche Video habe ich inzwischen offline genommen.
Ah, ich habe es diese Woche noch gefunden.
Ja, also beziehungsweise es ist nicht mehr der Kanal-Trailer. Früher, wenn man auf den Kanal kam, stimmt. Dann ist es direkt abgespielt worden. Naja, das war ein Werbevideo damals für den Kanal. Das habe ich, ich glaube, im Jahr 2014 oder noch früher mal produziert. Und natürlich ist es ein Stück weit anmaßend oder nicht nur ein Stück weit, sondern es ist anmaßend zu sagen, es ist mehr auf den Punkt als das, was eure Lehrer euch erzählen. Da habe ich ja selber diesen Vergleich gezogen, den ich gar nicht mag. Nämlich, dass ich da mit Lehrern gleichgesetzt würde, das würde ich mir eigentlich niemals anmaßen. Also ich würde das einfach nur als Werbung begreifen und sehe das heute auch ein bisschen anders. Aber trotzdem glaube ich schon, dass man sich als Lehrkraft durchaus ein bisschen was von dem abgucken kann, was bei YouTube passiert. Jetzt nicht zwangsläufig von mir, aber von der Art und Weise, wie dort Inhalte vermittelt werden. Leidenschaft habe ich vorhin schon genannt, aber auch, ja, das sich einstellen auf die Zielgruppe und sich überlegen, in welcher Lebenswelt befinden die sich, wie kann man da entsprechend begegnen. Und ich habe so jetzt beobachtet, dass seit Beginn der Pandemie sich da schon ein bisschen was getan hat, weil viele Lehrkräfte einfach gezwungen waren, plötzlich digital zu unterrichten. Und dann haben die geguckt, na, wie macht man das eigentlich? Sind bei YouTube gewesen, haben sich dann Leute angeguckt und haben versucht, das in gewisser Weise zu imitieren. Wir haben auch Schüler Videos geschickt von ihren Lehrern, die dann versucht haben, das so zu machen wie ich. Das fand ich ganz amüsant und war auch sehr gut zum Teil. Und ich glaube, dass da einfach aus der Not jetzt ziemlich viel geboren wurde. Aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, Lehrer sollen sich meine Videos angucken und davon lernen. Also so toll sind sie dann auch nicht.
Da breche ich aber jetzt mal eine Lanze für Sie, weil ich finde, das ist ein wunderbarer Versuch und wir müssen auch unsere eigenen Befindlichkeiten ein bisschen hintanstellen. Ich finde jeden Versuch und jede Aktivität absolut unterstützenswert, die sich dem Thema Bildung, Weiterbildung verschreibt. Und wir müssen aufhören, das auch als Konkurrenzdenken zu begreifen, sondern wir müssen gucken, wie kann ich das alles sinnvoll miteinander verbinden. Und ich finde es wichtig, dass auch gerade große Schulbuchverlage oder jetzt die Betreiber der Schulplattformen, dass die auch Konkurrenz bekommen und dass man auch durch die Nutzung oder entsprechende Nichtnutzung die Leute zwingt, das, was sie tun, zu verbessern und sich stetig weiterzuentwickeln. Und ich finde, da können wir aus dem ganzen Web super lernen. Und ich glaube, auch gerade der Wissenschaft tut es gut zu gucken, ja, warum sind denn jetzt YouTuber schneller als wir? Oder die Verlage, dass die gucken, ja, warum läuft mir denn jetzt hier jemand den Rang ab? Weil ich glaube, nur dadurch, wir haben viel zu lange in der Blase gelebt, nur dadurch entwickelt man sich weiter und ich glaube, das tut uns allen nur gut und umso wichtiger finde ich es, dass man auch kritikfähiger wird und die eigenen Befindlichkeiten hintanstellt.
Genau, also natürlich ganz klar, also das sind ja wirklich spannende Videos, aber gleichzeitig führt das ja trotzdem zu einem Punkt, der wahrscheinlich einfach ein systemischer oder so eine systemische YouTube-Frage ist, nämlich dass es natürlich stärker um die Persönlichkeit des YouTubers geht. In vielen Fällen kann man das natürlich beobachten, hat Zierer. Wenn es um die Persönlichkeit geht, da könnte man einerseits sagen, das macht sie nahbarer, die Schüler können sich besser identifizieren mit denen, die dort sprechen. Andere würden sagen, es geht vielleicht auch manchmal um Selbstdarstellung. Was denken Sie? Und wenn ja, ist es ein Problem, Herr Zierer?
Also ich glaube, man hat die ganze Spannbreite da drinnen. Und manchmal ist die Persönlichkeit der Teil, der besonders Lernende motiviert. Es gibt aber genauso viele Fälle, wo die Persönlichkeit des YouTubers für manche Lernende genau das ist, warum sie sich das Video nicht anschauen. Insofern ist es sicherlich nicht nur das, sondern es ist schon ein Setting aus der Leidenschaft, die spürbar wird, die Authentizität, die man erkennt, auch das fachliche Wissen, das notwendig ist, um es dann didaktisch einfach auch erklären zu können. Insofern glaube ich, ist es mehr als nur die Persönlichkeit des YouTubers, die natürlich nicht außen vor zu lassen ist, bei einer Lehrperson übrigens auch nicht. Also das ist schon wichtig, dieses Element ist aber sicherlich nicht das Einzige, was darüber Ausschlag gibt, ob ein Video erfolgreich ist oder nicht.
Und sehen Sie das auch so wie Frau Knopf, dass man das eigentlich auch nicht als eine Konkurrenz sehen darf, jetzt zwischen den Lernvideos im Netz und der Schule?
Ja, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also das Video wird dann nie mich als Lehrperson vor Ort ersetzen können, sondern es schafft mir, wenn es gut ist, sogar noch mehr Möglichkeiten, dass ich als Lehrperson im Klassenzimmer wirken kann. Weil ich auf die Fragen der Lernenden eingehen kann, weil ich eine noch engere Beziehungsarbeit leisten kann, indem ich mich nicht eben so sehr um das Fachliche kümmern muss, sondern zu den Lernenden mich bewegen kann, im Team arbeiten kann, Rückmeldung einfordern kann, Rückmeldung geben kann. Also ich gewinne dadurch ja eigentlich Zeit für die noch wichtigeren Aufgaben, die ich als Lehrperson habe. Und insofern würde ich das nie als Konkurrenz sehen, sondern es ist eigentlich im Idealfall eine optimale Ergänzung für den Bildungsweg der Lernenden.
Ja, das würde ich tatsächlich auch so unterschreiben und vielleicht ist der Vergleich mit Nachhilfe ganz gut. Ich sehe meine Videos auch ein Stück weit als Nachhilfe und es würde ja auch, glaube ich, kaum jemand auf die Idee kommen zu sagen, die Nachhilfeinstitute, die es in Deutschland gibt, die sind Konkurrenz für Lehrkräfte, sondern da spricht man ja auch eher von einer Ergänzung oder von einer Erweiterung, die eben Leute mitnimmt, die noch ein bisschen Bedarf haben, sich weiter zu informieren und so sehe ich das auch bei meinen Videos.
Mhm. Trotzdem ist es ja so, dass die Videos natürlich von Millionen von Schülern und Schülerinnen gesehen, geklickt werden. Und damit hat man natürlich eine größere Verantwortung als Nachhilfelehrer. Also da geht es ja dann auch wieder um die Frage, naja, was ist mit den Inhalten? Also es gibt ja dann vielleicht doch auch einerseits manchmal falsche Inhalte oder das Thema hatten wir dann vorher ja auch schon, manchmal auch politisch schwierige Inhalte, gerade im Fach Geschichte. Da weiß ich nicht, ob Sie sowas beobachtet haben, Herr Drotschmann, im Netz, aber wie gehen wir damit um?
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, dass YouTube eine Fülle an Videos anbietet, auch zu Schulthemen, und man erstmal kein Qualitätsmanagement dahinter hat und kein Siegel oder etwas anderes, das sagt, okay, das kannst du dir angucken und das kannst du dir nicht angucken. Und genau hier, finde ich, sind die Schulen gefragt, dass die Lehrkräfte ihren Schülern sagen, ich zeige euch mal, woran ihr erkennt, ob so ein Video verlässlich ist oder nicht. Und das sind ja oft ganz einfache Dinge, zu schauen, gibt's ein Impressum, wer steht im Impressum, wer steht dahinter, wie sind die Quellen, wie transparent wird gearbeitet mit den Methoden, die da angewandt werden. Und wenn man sich die Punkte anschaut, dann hat man schon ziemlich schnell identifiziert, ob man einem Kanal vertrauen kann oder nicht. Und wenn man das im Unterricht vermittelt und da auch entsprechende Beispiele zeigt, positive wie negative, dann hat man den Leuten schon ein gutes Rüstzeug an die Hand gegeben, mit dem sie dann auch entsprechend selbst weiterkommen können. Denn es ist natürlich fatal, wenn Schülerinnen und Schüler auf Videos stoßen, die den Holocaust leugnen, die es, muss man sagen, bei YouTube nicht mehr gibt, seitdem die Plattform da aufgeräumt hat oder nur noch sehr versteckt gibt. Aber mal angenommen, sie stoßen darauf und glauben das, was ihnen da erzählt wird, dann ist es natürlich eine große Problematik. Aber ich glaube, dass man da im Unterricht sehr viel machen kann und die Leute darauf vorbereiten kann.
Ja, also ich würde gerne nochmal den Punkt aufgreifen, den Sie gerade gesagt haben, nämlich, dass sehr viel falsche Dinge auch auf YouTube sind. Und ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich schätze diesen Kanal sehr, weil er sehr viel für die Vermittlung von Literatur macht. Sommers Weltliteratur to go heißt das, wo der Michael Sommer verschiedene Werke der Literatur, Faust etc. mit Playmobil-Figuren aufbereitet. Der macht das super, aber er verfremdet auch das Originalwerk ein Stück weit. Das heißt, wir haben sehr viele Schülerinnen und Schüler, die in die Schule kommen und glauben, dass das Original ist. Wenn Sie jetzt, bleiben wir beim Thema Faust, auf andere Kanäle gehen und gucken, ja, also die Schüler gehen auf YouTube und schauen bei Faust, was gibt's da alles, dann habe ich da so viele verschiedene Interpretationen ein und desselben Werks und auch so viele verschiedene Darstellungsweisen, dass man als Lehrkraft wirklich Mühe hat, auch zum Teil diese falschen Aspekte, die vermittelt werden, wieder im Unterricht zu kitten. Das heißt, es ist nicht damit getan, dass man nur sagt, wie erkenne ich ein gutes Video, wer ist vertrauenswürdig oder nicht. Wir haben sehr viele vertrauenswürdige Quellen auf YouTube, die aber trotzdem Inhalte fehlerhaft vermitteln. Das heißt, man muss auch ein Bewusstsein für Originale und auch für ausführliche Recherche und Originalrezeption schaffen. Also ich weiß auch von vielen Mathematikkollegen, die mir sagen, gewisse Dinge kannst du nicht einsetzen aus YouTube, weil sie einfach total falsch sind. Das heißt, wir müssen da gucken, dass wir auch für Fehler sensibilisieren und vor allem dafür zu sensibilisieren, es geht dann doch halt leider nicht immer alles so schnell, wie wir es gerne hätten. Also YouTube, TikTok und so weiter verlockt oft zu, ich eigne mir schnell Wissen an, aber wir müssen die Schülerinnen und Schüler auch wieder dazu bringen, zu überprüfen, selbst nachzulesen, Originale sich anzugucken. Das dauert Zeit, das ist aufwendig und leider widerspricht das dem, wie wir normalerweise im Leben viele Dinge begegnen, nämlich schneller und ja, immer auf Effektivität getrimmt. Also das heißt, ich würde auch nochmal ein Plädoyer dafür geben, zu sagen, wir müssen in der Schule auch wieder vermitteln, genauer hinzugucken und sich mehr Mühe und Zeit zu nehmen.
Herr Zierer, verleitet YouTube die Schüler und Schülerinnen dazu, dass Wissen nur im Häppchenformat gut verstehbar ist?
Die Gefahr besteht, wenn man nur solche Videos im Unterricht einsetzen würde, was aber ja hoffentlich keine vernünftige Lehrperson macht. Aber unbestritten, die Art und Weise, wie ich lerne, was ich konsumiere, hat schon einen Einfluss darauf, wie sich mein Denken auch gestaltet. Gibt es ja auch das schöne Buch von der Meryl Wolf, Schnelles Lesen, Langsames Lesen, was er in der Langzeitstudie gezeigt hat, dass wenn man sehr viel im Netz liest, sich die Lesekompetenz im Hinblick auf Quantität und Qualität auch durchaus verändern kann. Und insofern, klar, wenn ich hier nur sehr einseitig unterwegs wäre, wäre es schädlich. Aber wir haben ja schon darüber gesprochen, möglichst viele Medien einzusetzen, möglichst verschiedene Aspekte aufzugreifen, um hier durchaus auch eine Breite in der Zugangsweise zu öffnen und darüber auch entsprechend reflektieren zu können.
Weil Sie jetzt gesagt haben, dass zu sagen, das ja auch davon abhängt, wie die Lehrer das streuen, aber das können die Lehrer ja auch nicht immer ganz kontrollieren, wie viel von diesen Videos die Schüler und Schülerinnen sich so anschauen. Also es gibt ja auch sicher eine ganze Menge Schüler und Schülerinnen, die sich regelmäßig dann einfach dann auch die Videos zum, ja, so ist der Titel, ne, Büffeln auf die Klausur, Büffeln mit YouTube, dass die das dann eben mit diversen Videos machen und das dann die Hauptquelle wird. Wir hatten auch gerade das Thema, dass es ja in vielleicht geisteswissenschaftlichen Fächern möglicherweise noch schwieriger sein könnte. Ist das nicht schon ein Problem, dass man sich an dieses Kleinformat, Häppchenformat gewöhnt?
Ich würde es definitiv sagen, wenn Sie den außerschulischen Bereich ansprechen, natürlich. Macht aber dann im Kern wieder deutlich, wie wichtig ein medienerzieherischer Auftrag auch in der Schule ist. Und darum vorhin auch diese Aussage von mir zur Lücke schließen. Wir müssen ja durchaus erkennen, dass Jugendliche die Technik nicht nur immer zu ihrem Wohl nutzen, sondern durchaus einmal in eine Richtung abdriften, wo man als Vater, als Mutter schon Probleme hat und wo ich dann in der Schule als Lehrperson durch den medienerzieherischen Auftrag, den ich habe, Lernende auch dafür sensibilisieren kann, dass man eben zum Lernen halt nicht nur YouTube-Videos nimmt, die ja auch das Problem haben, nur im Bereich der Oberfläche des Wissens zu bleiben. Und da hat man natürlich als Lehrperson schon auch einen Bildungsauftrag, hier zu wirken, Impulse zu setzen, mit den Lernenden über das Lernen zu sprechen, auch beispielsweise darüber, dass Büffeln auf einer Klausur, wir alle haben das gemacht, aber nicht unbedingt das Sinnvollste ist. Also vielleicht muss man hier Schule mal ein bisschen neu denken. Aber da sieht man letztendlich der ganze pädagogische Auftrag, der dahinter steckt und den wir Lehrpersonen erfüllen müssen.
Vielleicht ergänzend dazu Stichwort, sich gerne anstrengen müssen wieder. Und ich glaube, das ist was ganz Zentrales, sich anstrengen zu müssen, um etwas zu erreichen. Und ich glaube, das Bewusstsein müssen wir bei Kindern und Jugendlichen wieder schärfen. Man sieht es an dem Beispiel TikTok Learning. TikTok Learning hat nicht funktioniert, weil ich maximal 60 Sekunden...
Was ist TikTok Learning genau?
Also das war eine Initiative, vor einem Jahr nach Beginn der ersten Schulschließungen hat TikTok auch eine Initiative gestartet, TikTok Learning. Und innerhalb der 60 Sekunden langen Videos, maximal 60 Sekunden lang, haben verschiedene TikToker dann gewisse Phänomene erklärt. So, das hat nicht funktioniert, weil in 60 Sekunden, man wischt diese Videos auf TikTok ja auch einfach weiter. Ich habe es selber ausprobiert. Keine Chance, man behält es sich nicht, weil einmal kommt bei TikTok Learning innerhalb von 60 Sekunden ein mathematisches Phänomen, dann kommt ein Rechtschreibphänomen, dann kommt wieder ein geschichtliches Ereignis und das ist alles in 60 Sekunden, man hat nichts behalten. Also das ist ein Effekt, den ich erstaunlich fand, wo ich gesehen habe, okay, so weit mit Häppchen sind wir dann doch nicht, Gott sei Dank. Ja. Und dem Zweiten, was der Täter gesagt hat, dem Stichwort, wir müssen vermitteln, ihr müsst euch auch anstrengen, um was zu erreichen. Wahrnehmung, Konzentration, also diese Schlüsselkompetenzen müssen wieder viel stärker auch im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Wenn wir aber, glaube ich, die Lernvideos so einbetten, wie ich es vorhin versucht habe zu verdeutlichen, ne? Schlechte, gute, selbstproduzierende Kriterien, interaktive Videos und so weiter, dann kann ich auch dazu bei der Vermittlung von Schlüsselkompetenzen einen wichtigen Beitrag leisten.
Vielleicht können wir zum Schluss auch nochmal auf die Zukunft blicken, auf die Zeit, naja, hoffen wir mal nach Corona und die Digitalisierung der Bildung dann. Herr Zierer, welche Rolle werden denn Lernvideos dabei denn haben?
Ich glaube, dass wir vieles, was wir jetzt experimentiert und ausprobiert haben, durchaus in Ruhe nochmal reflektieren werden und das eine oder andere auch mitnehmen werden. Ich habe ja schon vor dem Hintergrund der Daten, die wir jetzt haben, immer mal wieder diesen Gedanken des Schulfernsehens hineingebracht, aber jetzt nicht das Schulfernsehen von gestern, sondern durchaus ein modernes. Und ich sehe das auch wichtig für die Zukunft, für vielleicht eine neue Pandemie gewappnet zu sein, aber vor allem auch für Differenzierungsmaßnahmen, für das Ermöglichen von Bildungsgerechtigkeit. Und genau an solchen Stellen, glaube ich, können solche Videoformate, die man heute sehr gut und sehr vielseitig einsetzen kann, ein wichtiges Unterstützungsgebot sein, dass das dann ergänzt wird durch entsprechendes diagnostisches Material, durch entsprechende Aufgaben, die dann danach zu erledigen sind. Und insofern glaube ich, dass das mit Sicherheit ein Thema ist, das in Zukunft in der Bildungspolitik mehr Beachtung findet, um die genannten Herausforderungen des Schulsystems meistern zu können.
Ein Bildungskanal, Herr Drotschmann, wären Sie dann da auch dabei?
Ja, durchaus, wobei ich auch immer vorsichtig bin als Journalist, wenn so ein Kanal dann von der Regierung letztendlich initiiert und finanziert wird, dann wäre ich da wieder raus. Aber ich glaube, diese Bildungscloud, die da schon eine ganze Weile in Arbeit ist und nicht so richtig, ist zumindest mein Eindruck, in die Gänge kommen will, wäre schon eine Möglichkeit, auch unter einer Creative Commons Lizenz zum Beispiel entsprechende Inhalte anzubieten. Und das fände ich super. Also da würde ich sehr gerne mitwirken.
Also doch auch ein bisschen weg von YouTube.
Naja, also das YouTube ist, wie vorhin gesagt, die Plattform Nummer eins für junge Leute. Und wenn man die erreichen will, dann muss man dort unterwegs sein. Wobei, TikTok ist ja häufiger auch schon gefallen. Das ist eine Plattform, von der ich mich bewusst fernhalte, solange die chinesische Regierung indirekt da ihre Finger im Spiel hat oder ganz direkt. Je nach Sichtweise ist es keine Plattform, auf der ich mich bewegen will, vor allem nicht mit journalistischen Inhalten. Aber natürlich kann man auch andere Wege gehen. Und auch Zusammenarbeit mit Schulbuchverlagen habe ich in der Vergangenheit schon häufiger gemacht. Das ist auch ein spannender Punkt. Ich denke, da sind noch viele Felder offen. und ich bin gespannt, in welche Richtung sich das noch bewegt.
Das war das SWR2 Forum Büffeln mit YouTube. Was bringen Lernvideos? Ich bedanke mich bei meinen Gästen Mirko Drotschmann, Journalist, Moderator und Webvideoproduzent, Professorin Dr. Julia Knopf, Fachdidaktik Deutsch an der Universität des Saarlandes, Professor Dr. Klaus Zierer, Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg. Unter Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.